Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Vater, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, Herr. Schenk, dass wir verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Sprich zu unserem Herzen, Herr, dass wir verändert werden durch dich. Amen. Vor einiger Zeit, also vor einigen Tagen eigentlich, vor 2 Wochen etwa, Ende August, haben 2 von meinen Geschwister Geburtstag gehabt. Die haben am gleichen Tag Geburtstag. Kann vorkommen. Bei uns ist die Wahrscheinlichkeit höher als bei euch vermutlich. Und sind ein paar Jahre auseinander. Und als wir hingefahren sind zum Geburtstag, sagte Josi, mein Ältester, sagte: Papa, feiern die jetzt getrennt oder zusammen? Weil wenn sie getrennt feiern, müsste die Verwandtschaft sich ja aufteilen, dann gibt es weniger Geschenke. Na, die sind beide schon Mitte 20 oder so. Ist vielleicht das Thema Geschenke nicht mehr so wichtig. Aber für der Josi war das unheimlich wichtig, der Gedanke, wie viele Geschenke kriege ich zum Geburtstag? Na, kennt das sicher. Kann man auch als Erwachsener nicht ganz aus dem Kopf verbannen, oder? Geschenke sind etwas, was uns gut tut, was Wertschätzung ausdrückt. Heute Morgen möchten wir mal 6 Geschenke anschauen, die Gott uns gibt. Ich habe es mal hier exemplarisch verpackt. Ich habe das eingepackt und jetzt wisst ihr auch, warum bei uns immer meine Frau die Geschenke einpackt. Zu Hause. Gut. 6 Geschenke im Epheser im 1. Kapitel. Einer hat mal gesagt, es ist Wasserfall-Evangelium. Ihr habt es vielleicht vorher gemerkt, als ihr gelesen habt, das rauscht an einem so vorbei. Ausdrücke, die sind hochkompliziert. Wenn wir es im griechischen Grundtext, wo es geschrieben wurde, lesen würden, ist es noch viel komplizierter. Es gibt nirgends eine Möglichkeit, einen Punkt oder ein Komma zu setzen, gibt es im Griechischen nicht, Punkt, Komma. Man muss es selber setzen, man weiß nicht, ich weiß zumindest nicht, wo ich setzen will. Der Sebi ist ja jetzt gerade mitten im Griechischen, der kann es vielleicht besser. Ich kriege es nicht hin, hochkompliziert. Wir werden versuchen, diese 6 Geschenke auszupacken und ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir verstehen, was Gott uns dadurch geben möchte für unser Leben. Der Epheserbrief ist ja vermutlich ein Rundschreiben. Die Gemeinde in Ephesus, die lag sozusagen im Kaiserstuhl von Griechenland, wenn man so will, oder in der Pfalz. Es war das größte Weinbaugebiet und Ephesus war die wichtigste Stadt da. Und der Epheserbrief ist vermutlich so gedacht worden von Paulus, dass er eben da in der Gemeinde verlesen wurde und auch in den umliegenden Gemeinden so als Rundschreiben für die Leute in der Gegend von Ephesus. Paulus beginnt, nachdem er sich vorgestellt hat, die ersten 2 Verse, beginnt er mit einem Präludium sozusagen, einem Gotteslob. Er lobt Gott. Gelobt sei der Gott in Vers 3 und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Paulus sagt hier, gelobt sei Gott, er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Eigentlich, wenn wir jetzt hier in den Grundtext reinschauen würden, würden wir bemerken, dass Paulus hier 3-mal denselben Begriff verwendet. Den Begriff loben und segnen ist dasselbe im Griechischen. Er sagt eigentlich, gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Klar, Gott loben, das tun wir hier, Lobpreiszeit. Ja, schöner Versuch, Worship zu übersetzen ins Deutsche, Lobpreiszeit. Machen wir jeden Sonntag Gott loben. Aber Gott segnen? Wann habt ihr Gott das letzte Mal gesegnet, ehrlich? Können wir das überhaupt? Der Hebräerbrief sagt doch deutlich, dass nur der Niedrige vom Höheren gesegnet wird. Und trotzdem versteigt sich hier Paulus in diesen Gedanken, wir können Gott segnen, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Ich denke, er will damit sagen, dass Segen niemals eine Einbahnstraße ist. Bevor wir die Geschenke auspacken, will er sagen, eigentlich, das, was jetzt an Segen über euch kommt, ist etwas, was wieder zu Gott zurückfließen soll und darf durch unser Leben. So wie wir leben, fließt Segen zurück zu Gott und er selber ist gesegnet oder wird gelobt. Das ist der erste Gedanke, den er hier vorschiebt. Und der zweite Gedanke, der mir wichtig ist, betrifft die Menge des geistlichen Segens. Wie viel Segen, geistlichen Segen gibt uns Gott? Was sagt er hier? Wer hat die Bibel dabei? Allen geistlichen Segen. Es gibt Leute, die reisen irgendwo hin zu einem vollmächtigen Prediger, der ihnen die Hände auflegt, damit sie nochmal geistlichen Segen erfahren dürfen. Oder wollen immer in der Nähe von jemand Bestimmtem sein, der anscheinend sehr gesegnet ist, damit sie mehr Segen erfahren dürfen. Paulus sagt hier, wenn du zu Jesus gehörst, mit ihm verbunden bist, dann schüttet Gott allen geistlichen Segen, den er hat, über dich aus. Er geht in seine Vorratskammer und räumt komplett aus. Einmal alles über dich drüber. Er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Es gibt nichts, was Gott zurückhält. Paulus betont es immer wieder, es ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ihr kennt vielleicht diese Verse aus Römer 8. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Wir haben es vorher gesungen auf Englisch. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Hat er uns mit ihm, mit Christus nicht alles geschenkt? Alles. Wunderbar. Schauen wir uns die Geschenke mal an. Das erste Geschenk. Also ich packe jetzt mal aus, wie meine Kinder auspacken. Ne? Mein Vater hat ja immer so ausgepackt, dass man es nochmal zusammenfalten kann und beim nächsten Mal wieder benutzen. Die Zeiten sind auch vorbei. Auserwählt. Wir sind auserwählt für ihn. Ein Geschenk, was recht kompliziert ist zu verstehen. Paulus interessiert sich auch hier gar nicht dafür, es so zu erklären, dass wir kapieren, um was es geht. Es geht ihm vielmehr darum, dass wir staunend anbeten über dieses Geschenk. Vers 4, wie er uns in ihm, in Christus auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Dieses Geschenk der Erwählung ist schwer zu verstehen, ich gebe es zu. Wie kann es sein, dass Gott sich schon bevor die Welt geschaffen wird, überlegt, wer zu ihm gehören soll und wer nicht? Es ist schon schwer zu verstehen in Bezug auf uns, aber in Bezug auf die, die vielleicht nicht gewählt wurden, ist es noch schwerer. Ich stehe davor und kann es mit meinem Verstand nicht fassen. Und doch, und darum geht es Paulus hier, kann ich staunend anbeten. Genauso wie wenn ich abends vor dem Sonnenuntergang sitze auf meinem Balkon und jetzt sehe, wie so die Sonne verschwindet und wie der Tag wunderschön eigentlich stirbt. Ich verstehe es auch nicht im Ganzen, aber ich kann es genießen. Oder andere schöne Dinge, eine wunderschöne Blume. Ich verstehe nicht, wie sowas entstehen kann wirklich. Aber ich kann es genießen. Oder vielleicht ein guter Pfälzer Rotwein. Ich verstehe nicht, wie man sowas trinken kann. Trotzdem kann ich es genießen. Ihr versteht, ich muss nicht alles verstehen, um es genießen zu können. Um mich darüber freuen zu können. Und so ist dieses Geschenk. Ich muss es nicht verstehen in seiner Fülle, um es genießen zu können. Und Gott dafür zu danken. Er hat mich erwählt. In ihm, in Christus, sagt er hier. Das heißt, aller Ruhm gilt Jesus. Es ist eine reine Gnade, dass ich erwählt bin. Wichtig auch hier, wozu bin ich erwählt? Ich bin nicht erwählt, um, ich sage es mal mit den Worten von unserem Levi, gestern sagt meine Frau zu ihm, Levi, kannst du mal kommen? Nee, Mama, ich will jetzt gerade hier chillen. 6 Jahre alt, er will jetzt gerade hier chillen. Also wir sind nicht erwählt, um in der Ecke zu liegen und zu chillen. Können wir auch mal machen. Aber unsere Erwählung betrifft, heilig und tadellos vor ihm zu sein in Liebe, sagt Paulus hier. Heilig und tadellos vor ihm zu sein in Liebe. So wie in der Monarchie zum Beispiel ein Kaiser seine Minister erwählt, damit sie das Volk die Segnungen, die er möchte, weitergeben, dass sie dem Volk das weitergeben, so erwählt Gott dich, wenn du zu ihm gehörst, damit andere Menschen durch dich gesegnet werden. Du sollst ein Segen sein. Das ist deine Erwählung. So wie Israel erwählt wurde zum Dienst, so sind auch wir als Gemeinde erwählt zu einem heiligen Leben. Und ich möchte es mal vorwegnehmen, man kann das wissen. Man kann das wissen, ob man erwählt ist oder nicht. Für manche ist das eine Anfechtung, weil sie sagen, ich weiß es nicht. Kann man das wissen? Ist das nicht hochmütig, wenn man sagt, ich bin erwählt? Können wir Sicherheit haben? Paulus schreibt an die Thessalonicher im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Wir wissen aber, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Wenn er es wusste von ihnen, dann wussten sie es auch. Es ist möglich zu wissen, ob man erwählt ist und zu Jesus gehören kann in Ewigkeit. Heilig und tadellos. Begriffe aus der Opfersprache, aus dem Tempelritual. Wir sollen heilig, soll heißen, völlig zu Gott gehören. Tadellos betrifft die Reinheit. Wir sollen ganz und gar Gott gehören, mit Leib und Seele. Und ich glaube auch, dass wenn wir anfangen, Gott anzubeten über dieses erste Geschenk Erwählung, dass es uns im tiefsten an Verlangen wird, nur noch für ihn zu leben. Völlig und ganz ihm zu dienen, unser Leben in seinen Dienst zu stellen, jeden Moment zu atmen für ihn, jede Begegnung für ihn zu leben. Erwählung, wunderbar. Mehr erklärt er hier gar nicht. Aber wir können anbeten und danken. Herr, ich will für dich leben. Du hast mich erwählt. Ein zweites Geschenk. Noch schlimmer. Vorherbestimmt. Das klingt sehr fatal, alles, was hier aufgeführt, ne, wird. Wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft, oder was Paulus hier eigentlich meint, Kindschaft. Er meint es nicht explizit männlich, sondern es geht ihm darum, als Nachfolger des Vaters. Wir sind, er hat uns vorherbestimmt zur Kindschaft, zur Sohnschaft durch Jesus Christus, Vers 5, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Es ist so ziemlich das Höchste, wozu Gott uns bestimmen kann. Als Kind Gottes in dieser Welt zu leben. Es ist höher als alle Engel. Zu Engel hat er niemals so etwas gesagt, dass sie Kinder von ihm sind. Aber zu uns sagt es, dass du ein Kind Gottes sein kannst. Wir sind von der Stellung her gleich wie Jesus. Ist euch das bewusst? Wir haben dieselbe Stellung wie Christus selber. Paulus sagt es an vielen anderen Stellen auch. Zum Beispiel Römer 8, Vers 29, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Du hast dieselbe Stellung wie Jesus. Es ist eine Bestimmung, wie Christus zu sein. Wir sehen es immer moralisch, wir möchten irgendwie so leben, what would Jesus do? Aber es ist eigentlich ein Geschenk. So zu sein wie Jesus, auf dieselbe Ebene, auf dieselbe Stufe erhoben zu werden wie Jesus. Und so richtig kapieren können wir das auch nicht. Es wird die Zeit kommen, wo wir es kapieren. Johannes schreibt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, ne, wo er sagt, geliebte Kinder, wir wissen, wie heißt es? Genau, es ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein, dann werden wir ihn. Genau, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden ihm gleich sein. Das ist interessant, wie sich das durch, wie ein roter Faden durchs Neue Testament zieht, dass wir Christus gleich sind. Es ist kein moralischer Anspruch, es ist ein Geschenk. Das, was daraus folgt im Leben, kommt erst viel später. Auch hier wieder reine Gnade. Das zieht sich durch diesen Anfang vom Epheserbrief durch, dass er uns durch Christus dazu bestimmt hat. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er wollte es so. Ich kann es nicht begreifen, was das bedeutet mit meiner menschlichen Vernunft. Aber ich kann ein paar Schlüsse für mich ziehen. Zum Beispiel, was mir wichtig ist. Ich sage die Sachen, die sich für mich daraus ergeben. Ein Sohn, ein Kind kann nicht mehr zum Nichtkind werden. Das macht Jesus ganz deutlich, Lukas 15, der verlorene Sohn. Ein Kind bleibt immer ein Kind des Vaters. Das ist doch herrlich, oder? Das nimmt mir alle Angst im Umgang mit Gott. Ich muss nicht Angst haben, dass ich wieder abfall von ihm. Wenn ich erwählt bin und vorherbestimmt bin zur Kindschaft, dann hält er mich in seiner Hand fest. Was immer mir auch passiert in meinem Leben. Ich bin in Gottes Hand. Ich bin ein Kind Gottes. Ein Sohn hat ewiges Bleiberecht beim Vater. So sagt er auch Gott Ähnliches in Jesaja 49 zu seinem Volk Israel. Wie könnte eine Mutter ihr Kind vergessen? Und wenn sie es doch könnte, so werde ich doch dich nicht vergessen, spricht der Herr. Und so gilt es auch uns. Gott vergisst uns nicht, wenn wir seine Kinder sind. Für ihn da sein, auch hier wieder, ist der Zweck des Ganzen. Er hat sich für sich selbst uns vorherbestimmt. Merken das die Menschen um dich her? Der Klaus hat es vorher gesagt, es ist ihm am Anfang seiner Arbeitszeit ein größeres Anliegen gewesen, oder er hat mehr davon gesprochen, dass er zu Jesus gehört, als jetzt. Die Menschen, die um uns her sind, merken sie, dass ihr zu Jesus gehört, dass ihr für ihn da seid. Dein Nachbar, jetzt fängt ein neues Schuljahr an, vielleicht deine Lehrer, deine Mitschüler, deine neuen Arbeitskollegen oder die gleichen halt wie immer. Merken sie es. Es gibt ja so vieles, wo wir Kampffelder haben. Wir wollen Jesus gehören, wir wollen ganz zu ihm gehören, aber meine Finanzen, also den Sparplan stelle ich selber auf. Wir wollen natürlich Jesus gehören, aber welchen Beruf ich wähle und welche Karrieresprünge ich mache, das ist immer noch meine Sache. Natürlich will ich zu Jesus gehören, aber wie ich meine Sexualität lebe, das will ich allein entscheiden. Wir formulieren es vielleicht nicht so, aber in unserem Herzen sind es manchmal genau diese Kämpfe. Gott, so sagt Paulus hier, hat uns zum Lob seiner herrlichen Gnade begnadigt in dem Geliebten. Ich finde es so ein krasses Bild. Gott, wir sind eigentlich Verbrecher, ne? Wie dieser Verbrecher am Kreuz neben Jesus. Wir gehören eigentlich hingerichtet, und statt dass Gott uns hinrichtet, nimmt er uns als Kind an. Nicht nur, dass er uns nicht bestraft, sondern er setzt uns noch in die höchste Stellung, die es überhaupt gibt in diesem Universum, Kind Gottes zu sein. Statt hingerichtet, statt Verbrecher, begnadigt er uns und macht uns zu seinem eigentlichen Kind. Zur Verherrlichung seines Lobs. Das alles soll Gottes Gnade zur Geltung bringen, dass wir staunend vor ihm stehen und sagen, Herr, du bist so wunderbar, diese Geschenke sind so herrlich. Und drittes. So kann es passieren. Ich hoffe, es ist nicht so passiert, dass er ein Briefkuvert mit einem Geldschein drin so aufgerissen hat. Also das soll erlöst stehen, ihr könnt es noch erahnen. Wir sind erlöst, sagt Paulus ab Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Erlösung ist ja ein interessanter Begriff. Kommt eigentlich vom Sklavenmarkt, dieser Begriff. Wir sind losgelöst. Wenn ein Sklave frei werden wollte, damals im Römischen Reich, hatte er folgende Möglichkeit. Er musste Geld ansparen, das konnte man auch als Sklave, sich Geld ansparen. Und dann konnte er nicht einfach mit diesem Geld seinem Herrn gehen und sagen, hier, ich bin frei, sondern er musste dieses Geld zu einem Tempel bringen von irgendeiner Gottheit. Und dieses Geld einem Priester aushändigen. Und dieser Priester musste an seiner Stelle zu seinem Herrn gehen, ihm das Geld geben und sagen, ich kaufe diesen Mann frei für meine Gottheit. Und dann war dieser Mann frei, aber gehörte damit, juristisch gesehen, diesem Gott. Das ist der Begriff, den Paulus hier verwendet. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut. Jesus hat den vollen Preis bezahlt, wir gehören nun ihm. Wir sind frei in Bezug auf unseren bisherigen Herrn, den Teufel. Aber wir gehören nicht einfach uns selber, um machen zu können, was wir wollen, sondern wir gehören Gott. Luther hat es mal so ausgedrückt, der Mensch ist eigentlich ein Reittier. Entweder Gott reitet ihn oder der Satan. Wir hätten ja gern so eine Zwischenstufe. Ich will frei sein, um machen zu können, was ich Bock habe, zumindest in bestimmten Bereichen. Das gibt's nicht. Jeder, der denkt, er tut, was er will, tut letztlich, was Satan will. Es ist, wenn ihr euch mit Satanismus ein bisschen auskennt, es ist das erste Gesetz von Telemer. Aleister Crowley, einer der führenden Satanisten, hat es formuliert, wenn ich recht informiert bin. Das erste Gesetz, tue, was du willst. Das ist Satanismus im Tiefsten. Satanismus ist nicht, Satan anzubeten. Das kommt irgendwo weit hinten. Das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist, tue, was du willst. Das ist das entscheidende Merkmal des Satanismus. Wir können nicht denken, wir können tun, was wir wollen. Entweder wir tun, was Gott will, oder wir tun, was der Teufel will. Wir gehören einem von beiden. Jesus hat uns erlöst durch sein Blut, damit wir ganz Gott gehören. Wunderbar, Halleluja. Es war was ganz Wunderbares. Deswegen sagt er hier auch in aller Weisheit und Einsicht, weil es ist das Ausgetüftelste und Klügste und Weiseste, was Gott jemals sich ersonnen hat, dass er den Preis bezahlt, damit er unendlich viele Kinder bekommt, die er erlöst aus den Klauen des Bösen. Der Reichtum seiner Gnade, so sagt er hier, die er uns reichlich gegeben hat. Die ganze Zeit kommt dieser Begriff vor, dass wir Gnade erfahren. Die ganzen Segnungen, immer wieder kommt dieser Begriff Gnade in Christus und so weiter vor. Es ist so ein Geschenk, wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen, was Gott uns hier anbietet. Und für das. Ein herrliches Geschenk, über das wir seltener nachdenken. Wir sind eingeweiht. Ihr kennt es vielleicht, Pausenhof, erste Klasse. Ne? Hey, ich habe ein Geheimnis, aber darf niemand weiter sagen. Ja. Und dann flüstert man irgendein schönes, ganz wichtiges Kindergeheimnis weiter. Und natürlich wird es dann weiter unter dem strengsten Siegel der Verschwiegenheit, weiß es irgendwann jeder. Ne? Aber Geheimnisse weiterzugeben, ist was Herrliches, oder? Und so hat auch Gott Freude daran, uns Geheimnis weiterzugeben. Wir haben Zugang zum Geheimnis Gottes. Vers 9, denn er hat uns das Geheimnis seines Willens wissen lassen, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung, bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. Ja, wieder so ein schwieriger Vers, ne? Gott nimmt uns so ernst, dass er uns in seine Karten gucken lässt, dass er uns Geheimnisse mitteilt. Wo heißt es das irgendwo von irgendeinem Engel oder Engelfürsten oder Anführer oder irgendwas in der Geisteswelt, wo wir manchmal denken, boah, die sind in der Nähe Gottes, am Thron Gottes, Quatsch. Die haben keinen Einblick in die Pläne Gottes, aber wir. Gott flüstert uns sein Geheimnis zu. Und er will so gern, dass du eintauchst in dieses Geheimnis. Wisst ihr, deswegen lese ich gern in der Bibel. Es ist für mich überhaupt kein Zwang, in der Bibel zu lesen. Ich lese nicht die Bibel, damit ich wieder Spritzle kriege für die nächste Woche. Das ist auch manchmal drin, dass Gott zu mir redet, in eine bestimmte Situation hinein, aber oft auch nicht. Aber es ist ein Einblick in sein Geheimnis, in sein Tun, in das, was er in dieser Geschichte dieser Welt jetzt tut, getan hat und noch tun will. Die ganzen Geheimnisse Gottes sind in diesem Wort enthalten. Paulus sagt es mal an anderer Stelle, 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge und kein Ohr gesehen hat, gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Geist Gottes ist diese eine Person der Dreieinigkeit, ist ständig damit beschäftigt, die Tiefen Gottes zu erforschen und uns bereitzustellen. Dass wir Einblick ins Wesen, ins Herz Gottes, in seine Geheimnisse bekommen. Sowas ist mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Was ist nun dieses Geheimnis seines Willens? Paulus umschreibt es hier. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. Gott möchte, wenn alles in die Verwaltung, das sind so komische Begriffe, dieser Zeiten, dieser Heilszeit, in der wir hier sind, wo wir uns jetzt gerade befinden, wenn diese Zeit abgelaufen ist und Gott sozusagen an das Ende kommt, dann möchte er alles unter eine Verantwortung, unter eine Leitung, unter ein Haupt bringen. Er benutzt hier eigentlich wörtlich übersetzt das Wort aufhaupten, nicht zusammenzufassen, steht eigentlich aufhaupten. Er möchte es unter eine und an ein Haupt bringen. Christus soll das Haupt über alles, was lebt auf der Welt und in der Geisterwelt sein. Wunderbar. Paulus sagt es an vielen anderen Stellen auch noch. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, Philipper 2, dass sich im Namen Jesu alle Knie derer beugen sollen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekennen soll, dass Christus ist der Herr. Das ist ein Geheimnis auch wiederum, wo sich sicherlich trefflich streiten lässt. Und wo Paulus gar nicht daran interessiert ist, jetzt das irgendwie argumentativ zu untermauern, sondern wo es ihm einfach nur darum geht, nimm dieses Geschenk an. Gott weiht dich in sein Geheimnis ein. Du bist sein Vertrauter, du bist sein Eingeweihter. Und staun darüber, was Gott dir zutraut, dass du, der du eigentlich Staub bist, Einblick ins Herz und in die Pläne Gottes bekommst. Herrlich. Dann verändert sich auch unser Leben, davon bin ich überzeugt. Wenn wir sehen, was Gott uns alles schenkt, wenn wir wie ein Kind an Weihnachtsabend vor den Geschenken stehen, vor diesem Haufen uns nicht fassen können, was da alles steht, dann sind wir unser Herz doch voller Dankbarkeit gegenüber denen, die uns so reich beschenkt haben. Und einfach voller Freude über, was wir alles haben. Staunen, staunen. Paulus sagt, es war ein Geheimnis. Im Alten Testament verborgen, im Neuen Testament dann in der Gemeinde offenbart. Christus, das Haupt, über alles. Und das war sein Antrieb. Paulus sein Antrieb, dass er allen Menschen davon weitergesagt hat, dass Christus der Herr ist. Und dass möglichst viele in dieser Zeit gerettet werden. Ein fünftes Geschenk. Wir sind erberechtigt. Wir sind als Erben eingesetzt. Er sagt hier, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. Ich kann immer wieder nur staunen über die Kompliziertheit der Sätze, die Paulus hier formuliert. Wir versuchen es zu verstehen. Neulich, vor ein paar Wochen, stand ich an meinem Gartenzaun und habe, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, und habe den Gartenzaun repariert. Gute Möglichkeit, mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Ich stehe gerade und schraube irgendwas, auf einmal heißt es hinter mir, alles richtig gemacht. Denke ich, was ist jetzt los? Dreh mich so um, da steht so ein Mann, ich sag mal so, ich schätze mal so Mitte 50, etwas, ich sag mal, Randgruppen-Look, ne? Mit so einer Tüte in der Hand, alles richtig gemacht. Na, habe ich wohl erstaunt geguckt, dann hat er gesagt, drei Frauen haben eine Kette und jetzt habe ich die vierte und die ist reich. Die ist reich. Die ist 95, die stirbt bald. Ich war ein bisschen schwierig, die Situation. Wir haben so ein bisschen hin und her geplaudert. Und er sagt, das ist doch das Beste, was man machen kann, einen Haufen Geld haben. Und dann irgendwie ist mir das gekommen, und ich sage, ja, aber dadurch kriegst du keinen Frieden mit Gott. Und er sagt, Frieden mit Gott, was ist das? Wie kriegt man das? Und ich sage, indem du betest zu Jesus, indem du ihn darum bittest. Das habe ich noch nie gemacht, gebetet. Und dann ist er weitergelaufen. Der hat unheimlich darauf spekuliert, zu beerben. Eine reiche Frau sich anzulachen, die, ich glaube, 1, 2, 3 Häuser hatte, keine Verwandte. Und er hat sich jetzt an sie rangemacht, damit er sie beerbt. Beerben wollen viele. Ich glaube, es war auch mal lustig. Vor ein paar Jahren, einer der Teenies bei uns war auch einer der Wünsche. Ich will mal einen alten Mann heiraten, der einen Haufen Geld hat und bald stirbt. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Sonst werden die Eltern rot oder so. Aber es hat sich auch geändert mittlerweile. Beerben tun wir alle gern, sicher. Gott setzt uns als seine Erben ein. Wir sind Erben Gottes, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Was ist so ein Haus oder Geld oder irgendein Rotz, das interessiert niemand. Wenn wir das Erbe Gottes antreten, alles, was ihm gehört, das heißt doch Erbe, alles, was ihm gehört, gehört nun mir. Alles, was Gott gehört, gehört nun dir. Bis jetzt sehen wir es noch nicht, es wird Realität werden. Bis jetzt ist es ein geistliches Geschenk, es wird ein tatsächliches Geschenk werden. Alles, was Gott gehört, gehört auch dir. Was ist schon irgendwelches materielles Zeug hier? Es ist ein reines Geschenk. Gott hat uns als Erben eingesetzt. Wir, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach seinem Rat wirkt. Gott macht, was er sich vorgenommen hat. Und er hat sich das vorgenommen, dass du ihn beerben sollst, damit er verherrlicht wird, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. Dieses Erbe-Ding im Neuen Testament, das kommt sehr oft vor. Im Hebräerbrief schreibt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 1, dass Gott Christus zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Und wenn wir jetzt in Christus sind, so fest mit ihm verbunden sind, wie der Leib im Kopf, dann gehört uns das ganze Erbe, was auch Christus gehört. Erbe ist ja eigentlich meistens ein Streitfaktor, ne? Wer von euch schon mal geerbt hat, kann das wahrscheinlich bestätigen. Es geht nicht ganz stressfrei ab. Jeder will ein Stückchen haben vom Kuchen. Meistens, wenn mehrere Leute da sind. Und dann muss man gucken, wie man das aufteilt, dass es gerecht ist. Ich finde es so krass, wenn ihr euch mal das auf der Zunge zergehen lasst, dass Christus nicht einen Moment neidisch ist auf uns. Dass er sein Erbe mit uns teilen muss. Dass er sein komplettes Erbe in uns abgibt. Er selber setzt auch noch, er gibt auch noch die Voraussetzung dazu, indem er uns erlöst, indem er stirbt für dich. Er stirbt damit du ihm sein Erbe wegschnappen kannst. Wer macht denn sowas? Er teilt alles mit dir. Er freut sich so sehr daran, dass du das Gleiche kriegst, was er kriegt. Volle Genüge, vollen Zugang zum Herzen Gottes, Zugehörigkeit zu Gott selber. Römer 8 wiederum. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wir beerben Gott mit Jesus zusammen. Was ihm gehört, gehört auch dir, wenn du zu Jesus gehörst. Ist doch herrlich, oder? Und wenn wir das tun, verherrlichen wir auch noch Gott. Zum Lob seiner Herrlichkeit hat er das gemacht. Ist doch krasse. Ich werde mit Geschenken überschüttet und das macht auch noch Gott Ehre. Das sollte jedes Mal so laufen, auch im Normalen. Ich behaupte, viel Streit ums liebe Geld, auch viel, was ihr innerlich habt, wo euer Herz vielleicht an Geld gekettet ist, und das sind auch bei uns Menschen, deren Herz ans Geld gekettet ist, wo vielleicht in deinem Herzen das Geld regiert, viel darum könnte vermieden werden. Du wärst frei davon, wenn du verstehen würdest, dass du ein Erbe Gottes bist. Dass es nichts gibt, was Gott dir vorenthält. Alles gehört dir in Jesus. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das kriege ich vielleicht irgendwann mal, davon sehe ich jetzt aber nichts. Ne? Lieber, wie sagt man, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich will jetzt wissen, woher weiß ich es, ob es in der Ewigkeit wirklich so ist. Na, habe ich alles falsch verstanden und dann stehe ich da mit leeren Händen. Auch das weiß der Paulus. Und deswegen gibt er uns nicht nur einen billigen Trost auf die Ewigkeit, sondern er gibt uns noch ein sechstes Geschenk. Versiegelt. Versiegelt. Wir sind versiegelt und haben den Heiligen Geist als Anzahlung. Das bringt in diesen letzten Versen. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium eurer Rettung, in ihm seid ihr gläubig gewordene, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Es fällt mir hier eine typische Reihenfolge auf. Ihr habt gehört, ihr habt geglaubt, ihr seid versiegelt. Sagt euch vielleicht zunächst nichts, weil über dieses Siegel denken wir nicht so arg nach bei uns. Heute Morgen, als wir hierher zum Gottesdienst gefahren sind, wir sind mit dem Auto gekommen, unsere Riesenstrecke, weil wir gleich nachher noch fort müssen. Und da laufen uns, und das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, immer so super schnieke gekleidete Leute, also mit Krawatte und Jackett und Hose und so, wie wenn sie auf Hochzeit laufen immer in so eine bestimmte Straße rein. Und da wir jetzt frühzeitig dran waren heute, haben wir gesagt, komm, jetzt fahren wir denn mal hinterher, gucken wir mal, wo die hinfahren. Stalken wir mal ein bisschen. Was denkt ihr, wo sie hin sind? Neuapostolische Kirche, danke. Ja, also die ist bei uns in der Markgrafen-Gymnasium, habe ich jetzt rausgefunden heute Morgen. Meine Güte, das sieht wie aus dem Film Der Pate, wenn sie noch eine Sonnenbrille auf hätten, aus vom Gebäude. Die Neuapostolische Kirche lehrt, dass die Versiegelung mit dem Heiligen Geist nur möglich ist, wenn einer der Apostel vorbeikommt und dir die Hände auflegt. widerspricht ganz deutlich diesem Vers. In ihm seid ihr, als ihr gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. In dem Moment, wo jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, wird er versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das ist auch der Zuspruch für dich heute Morgen, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Wenn du vielleicht Angst hast vor dem Schritt. Es ist ein Versprechen Gottes in dem Moment, wo sein Evangelium dein Herz trifft. Und du glaubst an ihn, dein Herz offen wird und Jesus einzieht, versiegelt er dich mit dem Heiligen Geist. Du bist ein Versiegelter. Was heißt das? Eigentlich hört sich ja irgendwie cool an, so Siegel aufdrücken, kennen wir vielleicht aus dem Die drei Musketiere oder irgend sowas, was da für Filme gibt aus dem Mittelalter. Macht man heute ja kaum noch ein Siegel aufdrücken, manchmal noch. Was heißt es? Der Heilige Geist wird mir von Gott wie so eine Art Stempel aufgedrückt. Und damit sagt Gott, der oder die gehört mir. Es gibt ein Negativbeispiel dazu. Falls ihr schon mal in die Lage kamt, dass der Gerichtsvollzieher vor eurem Haus stand, ja, dann kennt ihr das. Der bringt so auch ein Siegel mit, so einen schönen Kuckuck. Und den klebt er überall drauf, was von Wert ist und was dann, nachdem er die Wohnung verlassen hat, nicht mehr dir gehört, obwohl es immer noch in deiner Wohnung steht. Der Gerichtsvollzieher versiegelt irgendwelche technischen Geräte, die noch was wert sind oder irgendwelche anderen Sachen und sagt damit, das gehört dem Staat. Und es steht aber noch in deiner Wohnung. So drückt Gott dir sein Siegel auf. Du gehörst ihm, obwohl du noch hier bist. Du bist noch auf dieser Erde und wir wissen, der Beherrscher dieser Erde ist der Teufel. Ihm ist diese Erde untertan. Und wir sehen es an allen Ecken und Enden. Krieg, Betrug, Korruption, überall. Es gehört dem Teufel, er ist der Herrscher hier. Aber wir sind, das hast du schön formuliert vorher, Klaus, wir sind das Lichtle hier. Das einzige Lichtle, ein paar einzige Lichtle. Ne? Gott drückt uns sein Siegel auf. Wir gehören zu ihm, obwohl wir noch hier sind. Es ist wunderbar, dieses Siegel regelt den Besitzanspruch. Der Teufel sieht, oh, gehört nicht mehr mir, gehört Gott. Kann ich nichts dagegen machen. Dürfte auch mal so sein im geistlichen Kampf. Wenn der Teufel an euch herantritt, wenn es euch schlecht kommt im Leben, dass er sagt, ich gehöre Jesus, ich gehöre nicht mehr dir, ich gehöre ihm. Das ist eine, er sagt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes. Eigentlich kriegt man sogar noch mehr statt Versiegelung, wir kriegen auch noch ein Pfand. Versiegelt ist in Bezug auf Vergangenheit, wir gehören nicht mehr dem Teufel, sondern jetzt gehören wir Gott. Hat kein Recht mehr auf uns. Und Unterpfand ist im Hinblick auf die Ewigkeit. Er gibt uns eine Anzahlung. Wenn ihr eine große Anschaffung gemacht habt, ein Häusle oder so, oder ein Auto, dann wisst ihr, dass man eine Anzahlung leisten muss. Und die Anzahlung garantiert der Bank oder dem Besitzer, dass der Rest vom Geld auch noch kommt. Und so, na, hoffentlich, der Daniel schüttelt den Kopf, das stimmt, manchmal kommt ja dann doch nicht der Rest. Aber die Anzahlung soll zumindest so eine gewisse Garantie, wie soll ich aussprechen, ein Pfand. Vielleicht ist ein besseres Beispiel, wenn man eine Hypothek aufnehmen muss auf sein eigenes Haus. Ja, dann weiß die Bank sicher, wenn das Geld nicht kommt, nehme ich halt das Haus. Ja, passiert auch manchmal. Und so gibt Gott uns den Heiligen Geist in unser Herz hinein. Gott selber kommt in unser Herz hinein durch den Heiligen Geist und zahlt damit den ersten Teil, damit ich weiß, der Rest kommt noch. Ich gehöre auf jeden Fall ihm. Und in der Ewigkeit kriege ich das alles, was ich jetzt vielleicht nur im Glauben glaube, vertraue darauf, dass es kommt, ich kriege es in Wirklichkeit. Jetzt sage ich, in Christus gehört mir alles, ich bin voll erbberechtigt, aber was habe ich denn auf der Hand? Der Heilige Geist, der in mein Herz hineinkommt, der macht mir deutlich, es wird alles auf Heller und Pfennig, wie man so schön sagt, ausbezahlt. Gott hält sein Versprechen auf jeden Fall. Bis wir mal das Vollerbe Gottes antreten, gibt er uns den Geist als Sicherheit. Und wieder mal, wie so schön in allen, durch das ganze Kapitel oder erste Teil des Kapitels, heißt es wieder zum Schluss, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist Ziel. Damit komme ich zum Schluss. All das tut Gott zum Lob seiner Herrlichkeit. Und damit ist er nicht narzisstisch im Sinne von, schaut mich an, wie cool bin ich, sondern er möchte uns Einblick geben in sein Wesen, dass ich wie vor einem herrlichen Sonnenuntergang stehe und staunend sage, wunderbar. Oder dass ich zu ihm sage, Gott, du bist so schön, ich liebe dich von ganzem Herzen. Es ist so herrlich, mit dir zu leben, dass ich im tiefsten Grund eine Beziehung zu ihm habe, die auf eine gegenseitige Liebe basiert, wo wir uns lieben gegenseitig, wo wir staunen, wie sein Herz ist, wie seine Ideen sind, dass Gott wirklich so herrlich ist. Also, wenn wir das verstanden haben heute Morgen, dann braucht nie wieder jemand sagen, mir reicht's, wenn ich in den Himmel komme. Das ist schön, wenn man in den Himmel kommt, das ist wunderbar, aber Gott hat so viel mehr vor mit dir. Ne? Wir brauchen nicht wie das Kind am Weihnachtsabend und am Weihnachtsbaum nach einem kleinen Stück Geschenk suchen und sagen, welches Kind würde denn sowas machen? Und sage, das reicht mir. Wäre auch herrlich, solche Kinder. Hä? Die andere kann ich wieder mitnehmen, Mama. So sind manche, ne? Hauptsache, ich bin gerettet, ich lebe mein Leben wie Drecksau, aber bin ja im Himmel, das reicht mir. Nein. Gott hat so wunderbare Geschenke bereit für dich, die er über dir ausschüttet. Und er möchte sogar, dass du jedes einzelne aufpackst und reinguckst und staunst darüber und sagst, so herrlich, so schön. Ich will mein ganzes Leben nur für dich leben, weil du jeden geistlichen Segen, den es überhaupt in deiner Vorratskammer gegeben hat, über mir ausgeschüttet hast. Es ist für mich das Schönste in meinem Leben, nur für dich zu leben. Gott hat da selber so große Freude dran. Wie ein Papa, wie ich als Vater, Freude dran habe, meine Kinder mitzunehmen und ihnen alles zu erklären, sie Einblick in mein Herz zu geben. Ne? Ich hoffe, dass du als Vater, dass du als Mutter auch das Bedürfnis hast, dass die Kinder in dein Herz schauen können. Dass sie sehen, was Gott mit dir schon für eine Geschichte geschrieben hat. Was du weißt, wo du beschenkt worden bist, dass es weitergegeben wird an deine Kinder. Und so hat Gott ein tiefes Bedürfnis und er freut sich so sehr, wenn du Einblick nimmst in sein Herz, was er sich überlegt hat für dich. Er als guter Vater will alles mit dir teilen, was er sich überlegt hat, was er für dich tut, was er an dir tut. Ja, denn wie heißt es so schön, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und so freut sich Gott, wenn du diese Geschenke auspackst und dich dran freust, dann ist er wie mir als Eltern an Weihnachten, mir haben die größte Freude dran, wenn die Kinder auspacken und strahlen über das ganze Gesicht, was sie wieder gekriegt haben. Amen. Ich möchte beten und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Jesus, ich bete dich an. Ich staune über das, was du uns für Geschenke gibst, Herr. Ich kann sie nicht verstehen im Einzelnen. Manche Sachen verstehe ich, manche Sachen verstehe ich nicht. Aber Herr, es sind einfach herrliche Geschenke. Ich möchte dir wirklich die ganze Ehre und das ganze Lob zukommen lassen, Herr, über diese wunderbare Bescherung. Herr, du siehst, wo wir stehen. Jedes Einzelne, das hier ist, kennst du, Herr. Du siehst, ob wir einen großen Einblick in dein Herz haben oder einen kleinen. Ob wir gefangen sind mit Dingen in unserem Leben, wo wir kurzsichtig sind, nur den nächsten Schritt sehen, Herr, die großen Pläne von dir nicht sehen. Herr, gib uns Freiheit in unserem Herzen, dass unser Blick frei wird für die große Geschichte, die du schreibst mit uns und mit dieser Welt und wir darüber ins Staunen und ins Anbeten kommen, Herr. Schenk dazu Gnade, dass es unser Leben auch im Alltag verändert, wenn wir die großen Linien deines Heilsplanes durchschauen lernen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.